Herzlich willkommen bei Femvisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute spreche ich mit zwei Frauen, die nicht nur Mut zu Veränderungen sind, sondern auch eine echte Vision für gelingendes Miteinander haben. Felicitas von Aretin und Monika Vogt, die Gründerinnen von Klosterwelten, sind meine Gästinnen. In dieser Episode sprechen wir über mutige Neuanfänge, Gründen statt Rente, kulturellen Dialog und darüber, warum Klöster ganz neue Antworten auf Fragen unserer Zeit geben können. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Auf die Plätze, sichtbar, los! Herzlich willkommen, Felicitas und Monika. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zu Gast seid. Ihr habt zusammen Klosterwelten gegründet. Hallo.
Hallo, Kerstin.
Hallo, liebe Kerstin. Wir freuen uns auch sehr auf das Gespräch.
Hallo in die Runde.
Ja. Ihr beiden, wir haben ja gar nicht mal so oft Gründerinnenpaare hier zu Gast. Seit langem endlich auch mal wieder. Und darüber freue ich mich ganz besonders. Und vielleicht schauen wir auch gleich mal oder erfahren wir gleich mal etwas Persönliches von euch. Denn die Eingangsfrage ist ja immer, welcher Aha-Moment hat vielleicht zu dem geführt, was ihr heute macht oder hat überhaupt in eurem Leben so eine Wendung gegeben, dass ihr einen neuen Weg eingeschlagen habt und vielleicht auch mal was ganz Neues ausprobiert habt. Ich bin schon richtig gespannt. Wer mag denn anfangen?
Ja, genau, also dann fange ich einfach mal an. Ja, ich war 25 Jahre lang im öffentlichen Dienst tätig, immer in großen Kommunikationsabteilungen bei der Max-Planck-Gesellschaft, bei der Freien Universität, also immer im Wissenschaftsbetrieb. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass ich da nicht mehr ganz reinpasse. Dass man sehr viel Vorgaben hat, dass man immer die Dinge als Pressesprecherin ja auch erfüllen muss, was jemand anders sagt. Und ich habe gedacht so, ich muss jetzt einfach mal, auch wenn es im höheren Alter war, gründen. Ich muss mal wirklich was machen, wo ich selbstständig sein kann. Und ich habe wahnsinnige Angst davor gehabt, weil ich gedacht habe, hui, mit was möchtest du dich selbstständig machen und wie soll das laufen? Und dann wurde ich krank und irgendwann war vollkommen klar, jetzt musst du was ändern in deinem Leben. Du musst jetzt endlich deine Träume verwirklichen, was ich privat auch schon gemacht hatte. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt einfach Augen zu und durch. Und dann kam eben witzigerweise, oder was heißt nicht witzigerweise, kam Corona. Und ich hatte mich gerade mit einer PR-Agentur selbstständig gemacht. Und die ganzen Aufträge, die wir vorher alle hatten, sind eingebrochen und ich dachte, Mist, was machst du jetzt? Und dann kam mir die Idee, wem geht es denn genauso? Wer sitzt auch in Corona zu Hause eingesperrt? Und dann kam mir auf einmal Ordensleute in den Sinn. Und ich weiß nicht warum, es war so ein Geistesblitz. Dann habe ich das recherchiert, gegoogelt. Und dann kam als allererstes buddhistische Nonnen in Deutschland, also auch Deutsche, die in buddhistischen Klöstern tätig sind. Und dann habe ich gedacht, dann schreib doch mal ein Buch über Ordensfrauen, aber nur über Reformfreudige. Und dann dachte ich, mein Gott, wie willst du das finanzieren? Und dann habe ich eine buddhistische Stiftung, die sich auf Frauen konzentriert hat, gefunden, einen Tag später. Und dann hieß es, sie haben noch 3 Tage Zeit, da können sie sich bewerben um ein Stipendium. Und dann habe ich mir ein crossmediales Projekt ausgedacht, was eben auch schon sehr auf die Verständigung und den Dialog geachtet hat. Und ich habe gedacht, mein Gott, das kriegst du nie. Ich hatte keine Beziehung zum Buddhismus. Und wumm, einen Monat später hieß es so, sie haben jetzt die Förderung bekommen und können sich jetzt die buddhistischen Klöster in Deutschland angucken. Und die einzige Bedingung, die es gab, war eben darüber ein Buch zu schreiben. Und wow. Dann hat sich aus dem Buch, weil dann viele Leute fanden das total absurd und toll, aus dem Buch haben sich dann die Reisen ergeben. Und dann gab es eben nochmal eine wahnsinnige Geschichte. Ich wollte einen Film machen über ein ganz anderes Thema, kam mit einem Kamerateam zu einer älteren Dame, deren Name ich jetzt hier nicht nenne. Und wir kamen völlig auf ein anderes Gespräch und ich habe eine tibetische Gebetsfahne erkannt. Und dann hat sie gesagt, ja, woher wissen Sie das denn? Dann habe ich gesagt, naja, ich schreibe gerade ein Buch und weiß aber nicht, wie ich eigentlich Katholiken, Evangelen, Orthodoxe, wie ich das finanzieren soll. Und dann hat die zu mir gesagt, ja, was wollen Sie denn für eine Summe haben? Und dann habe ich gesagt, naja, also dann war mir das total peinlich. Und 3 Tage später rief mich die Vermögensverwaltung an und hat gesagt, ja, wollen Sie die Summe nicht abrufen? Und dann hatte ich sozusagen das Kapital für die Gründung und für das
Buch. Wow. Super interessante Geschichte. Über Klosterwelten und die Gründung sprechen wir, glaube ich, gleich noch mal mehr. Aber ich höre schon, da haben wir viel Gesprächsbedarf und wollen aber trotzdem auch kurz von Monika hören, dein Aha-Moment und vielleicht auch, wie ihr beiden zusammengefunden habt.
Ja, danke. Eine ganz, ganz tolle Frage, Kerstin. Ich hatte jetzt ein bisschen Gelegenheit, nochmal in mich zu gehen. Und ich muss hier ganz weit zurückgehen, weil ein Aha-Moment für mich war, also ich bin von Haus aus Kauffrau, Betriebswirtin, also immer so im trockenen Business unterwegs. Ich habe das ganz gerne gemacht, habe es auch ja in verschiedensten Unternehmen auch verwirklichen können. Was ich dann aber irgendwann festgestellt habe, dass es Menschen gibt, die nicht nur arbeiten, sondern Arbeit und Leidenschaft verbinden. Das war, und zwar in der Person meines Mannes, der Motoren entwickelt hat. Der hat es wirklich gelebt und geliebt. Und dann habe ich immer gedacht, Mensch, sowas möchte ich auch. Und habe unheimlich lange danach gesucht, habe auch noch einige andere Möglichkeiten ausgetestet. Ich bin Business Coaching, ich habe Geschäftsführung gemacht. Es war alles okay, aber nicht das, wo ich sage, da brenne ich für. Und das ist mir jetzt wirklich vergönnt gewesen, indem das Felicitas und ich uns kennengelernt haben und wir zusammen jetzt diese Reisen entwickeln, weiterentwickeln, begleiten. Und das, wie gesagt, der ist schon sehr, sehr lange her, der Aha-Moment. Und jetzt konnte ich den verwirklichen. Und das freut mich wirklich sehr.
Also wir haben uns in einer Stiftung kennengelernt, wo wir beide Fundraising gemacht haben. Monika war meine Chefin und sie war mir sofort sympathisch. Und sie hat dann sehr bald gefragt, ob sie nicht bei mir mitmachen kann. Und ich habe gesagt, nein, das geht eigentlich nicht, weil du bist ja meine Chefin. Und dann haben wir das Ganze entzerrt. Ich habe dann irgendwann gekündigt, weil ich einen anderen großen Auftrag hatte. Und dann war sie ja nicht mehr meine Chefin. Und dann haben wir uns relativ schnell im Mai vergangenen Jahres zusammengetan.
Aha. Und Monika, vielleicht einmal nochmal nachgefragt, welche Passion verbindet dich jetzt mit dem, was du heute tust? Weil du hast es vorhin anmoderiert, dass du so in Anführungsstrichen positiv neidisch warst oder beeindruckt warst, dass man seine Leidenschaft mit dem verbindet, was einen auch beruflich begleitet. Was hast du da jetzt verbunden?
Also das sind die verschiedensten Sachen. Erstmal bin ich super gerne Gastgeberin. Also ich arbeite und umgebe mich gerne mit Menschen und ich stelle mich ganz, ganz gerne auf neue Herausforderungen ein. Und das habe ich jetzt alles im Paket und ständig und deswegen ist es so. Und das ist einfach, da gemerkt habe ich das, dass ich es gefunden habe daran, ganz klassisch, dass ich einfach vergesse, dass ich arbeite. Ich vergesse die Zeit, es macht mir einen Riesenspaß. Und jetzt habe ich es endlich.
Das ist schön. Ja, natürlich sind wir jetzt alle neugierig darauf, beziehungsweise ich kenne euch natürlich schon ein bisschen, weil ihr im diesjährigen Femvisible-Programm dabei seid. Aber erzählt doch mal unseren ZuhörerInnen, was eigentlich Klosterwelten ist. Was habt ihr zusammen gegründet oder was macht ihr eigentlich zusammen?
Genau, also Felicitas hat ja schon die Vorlage geboten. Entstanden ist die Idee der Reisen aus ihrem Buch. Und ich übergebe gleich mal Felicitas.
Genau, ich habe ein Buch geschrieben, also sagte ich ja schon, über reformbereite Ordensfrauen, also die wirklich der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen, weil sie nachhaltige Landwirtschaft machen, weil sie Photovoltaikanlagen auf ihre Klosterdächer machen, weil sie andere Arbeitskulturen leben, weil sie Möglichkeiten bieten, wenn man ein Burnout hat, dass man eine Klosterauszeit macht und auch im Gemeinschaftsleben wirklich Konzepte gegen Vereinsamung bieten. Und das hat mich irgendwie fasziniert, weil ich hatte eher Vorurteile gegen Klöster und habe eben in den buddhistischen Klöstern dann auch wieder was anderes kennengelernt als in den christlichen. Und was wir machen, ist Reisen zu, wir sagen inzwischen, Sinnstifterorten anbieten, wo man eben hinter Klostermauern schauen kann, die eigentlich gar nicht mehr so hoch sind, zumindest nicht in den Klöstern, wo wir unterwegs sind, wo man einfach mit den Schwestern, sagt man ja auch im Buddhismus, oder Brüdern einfach auch ins Gespräch kommen kann. Wir arbeiten aber auch sehr viel mit Museen zusammen, weil viele Klöster sind ja aufgelassen. Es gibt eine klare Überalterung in den Klöstern. Die Klöster haben keinen Nachwuchs mehr und müssen sich einfach neu erfinden und sagen, was machen wir jetzt, wenn die letzte Schwester aus diesen Riesenanlagen geht? Und genau das interessiert uns. Wie kann man diese Transformationsprozesse vermitteln? Und das machen wir eben sowohl mit Museen, weil viele Klöster sind ja schon Museen geworden, aber eben auch mit Aktiven. Und insofern haben wir ein sehr breites Spektrum an Reisen. Und was uns ganz wichtig ist in diesen Zeiten, ist eben auch der Dialog mit jüdischen Gemeinden und muslimischen Sozialverbänden. Wir arbeiten auch mit Kopten zusammen. Wir arbeiten auch mit orthodoxen Klöstern zusammen. Also so, dass man das ganze Spektrum hat, inklusive von schönen Städten, die wir auch bereisen, und schönen Landschaften, wie zum Beispiel die Heide.
Das wäre jetzt zum Beispiel mal eine Frage, die mich sehr interessieren würde. Besucht ihr, also wir haben jetzt schon verstanden, ihr bietet Reisen an, die vor allen Dingen hinter die Klostermauern unterschiedlicher Religionen blicken. Klöster sind ja immer religiös irgendwie verbunden. Ja. Sind es Klöster ausschließlich in Deutschland oder wo befinden die sich?
Wir haben vor allen Dingen deutsche Klöster, aber auch österreichische. Und das wird auch im nächsten Jahr ein Riesenthema sein, weil das nächste Buch von Felicitas über ein sehr bekanntes Kloster in Österreich geht. Und da werden wir auf jeden Fall uns hinbegeben, weil es einfach, ne, sehr interessant ist und wir da über Grenzen gerne gehen.
Also das ist das Europakloster in St. Gilgen, wo Bruder David Steindl-Rast ein Mönch ist, der eigentlich der große Dankbarkeitslehrer ist, der das gemeinsam mit dem Dalai Lama auch entwickelt hat. Also eine wirklich Jahrhundertfigur, würde ich sagen. Und in dieses Kloster führt dann auch wahrscheinlich eine Reise. Und ich schreibe jetzt über den jetzigen Prior dieses Klosters. Der ist ein sehr anerkannter Künstler in Österreich, spielt Kasperle-Theater, ist ein total unkonventioneller Mensch. Wenn man ihn sieht, würde man ihn eher für einen Pizzabäcker halten als für einen Mönch. Der läuft auch nicht in irgendeinem Habit rum. Wir duzen uns und ich schreibe jetzt ein Buch über ihn als er, also in der Ich-Form. Und es gibt eben da auch ganz große Kunstwerkstätten. Die haben Goldschmiede, Silberschmiede, beleben dieses Kunsthandwerk wieder neu, haben zwei Gesellen, die sind 17 und, glaube ich, 21. Also da passiert ganz viel. Die haben ist das Zentrum für europäische Klosterheilkunde. Die arbeiten sehr viel mit Heilkräutern zusammen, gründen gerade eine Kosmetikfabrik auf der grünen Wiese, Naturkosmetik. Die arbeiten eben eng mit dem Buddhismus. Das ist ein ganz, ganz spezieller, toller Ort. Und ich würde sagen, also ich bin selten so begeistert von einem Ort wie von dem. Liegt direkt am Wolfgangsee, ist einfach ein Traum. Und genau, hat eine heilsame Wirkung.
Ja, also das ist, glaube ich, etwas, was vielleicht auch sich viele gerade fragen, die uns zuhören. Wie spirituell oder wie religiös muss ich sein, um mit euch beiden zu verreisen? Oder ist ja nicht nur mit euch beiden. Wie groß sind diese Gruppen, mit denen ihr verreist?
Zwischen 8 und 16 in der Regel haben wir Teilnehmer, weil wir einfach überschaubare Gruppen haben wollen. Das ist auch wirklich auch unser Anspruch, dass wir da exklusiv reisen und immer ansprechbar sind. Und man muss gar nicht religiös sein. Weil, also was man sollte, ist interessiert und offen. Und dann ist da ganz viel möglich und manchmal sogar mehr, als man sich vorstellt. Weil wenn wir so Gespräche haben, in der Regel, oder das ist so unsere Erfahrung, sind unsere Gesprächspartner sehr offen, ohne auch in irgendeiner Weise bekehren zu wollen. Und das finden wir total wichtig, weil das wollen wir nicht. Da gibt's andere Anbieter, die das sicher hervorragend machen, die auch tolle Retreats anbieten und so weiter. Unsere Reisen gehen dahin, dass wir einfach Möglichkeiten aufzeigen wollen. Das ist das, was wir wollen. Und dann gelingt es.
Wie gesagt, wir machen ja auch Reisen zu, also zum Beispiel Paderborn, da sind die ganzen Klöster schon aufgelöst. Ja, da gibt es dann eben Museen. Da machen wir eine Begegnung mit einem koptischen Bischof, also den Christen aus Ägypten, die sich da hingeflüchtet haben. Also es ist nicht Kloster, dass man wirklich in einem Retreat ist, sondern es ist ganz oft eben auch schon die Transformation, dass die Klöster aufgelassen sind und dass man dann schaut, was passiert in diesen Räumen, ja, die ja doch oft ein Kraftort sind. Ja. Aber also wir bieten keine religiösen Reisen an, das machen wir nicht.
Okay. Wie sieht dann, sage ich mal, also wie lang gehen diese Reisen? Sind die unterschiedlich lang oder haben die immer eine bestimmte Dauer?
In der Regel zwischen 3 und 4, manchmal 5 Tage.
Okay. Und was erlebe ich da, wenn ich da so mit euch verreise? Also es gibt so einen typischen Ablauf oder immer sowas, was auf jeden Fall zu jeder Reise dazugehört?
Also sie sind durchaus unterschiedlich. Die haben immer einen Anknüpfungspunkt zum Thema Kloster. Und was wir immer machen, und das ist uns ein großes Anliegen, weil wir sind in einer Gruppe ja sehr intensiv in dieser kurzen Zeit zusammen, dass wir uns erstmal richtig kennenlernen. Und da gibt es dann ganz gemütlich Kaffee oder Tee und Kuchen. Und das ist unsere Erfahrung, ist einfach schon mal ein ganz, ganz wichtiger Anknüpfungspunkt. Das Miteinander ist uns wichtig, auch das abends nochmal zusammenzusitzen, eben auch zu erfahren, etwas über uns, etwas über Felicitas Erfahrungen in den verschiedenen Klöstern. Das kommt auch immer sehr an und das pflegen wir auch sehr gut. Felicitas, fällt dir noch was ein, wo man sagt,
ja, wir haben Reisen zu Schwerpunkten. Also wir haben zum Beispiel die Zisterzienser Mönche haben früher Wein angebaut und wir fahren zum Beispiel in den Rheingau, in das aufgelassene Kloster Eberbach, wohnen da sehr schön in dem neuen, neu gestalteten Hotel und reisen dann auf den Spuren der heiligen Hildegard, fahren wir durch den Rheingau und erleben eben immer wieder, dass auch die heilige Hildegard hat schon Wein angebaut. Und da erleben wir sozusagen, wie die Weinkultur des Rheingaus eigentlich von Ordensleuten kommt. Das ist eine Reise. Wir haben eine Reise nach Kempten, wo wir erstmal die Stadt erkunden und dann in einem buddhistischen Kloster der Theravada-Tradition landen, wo man eigentlich kaum reinkommt, außer man macht da wirklich so ein Retreat. Da bieten wir zum Beispiel an, dass jemand 2-3 Tage verlängern kann und wirklich diesen Tagesablauf mal mitmacht.
Was ist das? Kannst du das kurz erklären für
alle? Das ist die strengste Form des Buddhismus. Und da leben die Nonnen zusammen in einem Art Landhaus, kann man sagen. Und was kennzeichnet oder was für mich am schwersten war, die hören um 11 Uhr morgens auf zu essen. Also man bekommt ab 11 gar nichts mehr. Und das nächste ist dann das Frühstück. Das war für mich sehr gewöhnungsbedürftig. Und man hat sehr viel Zeit, um eben selber zu meditieren und nicht unter Anleitung und sitzt wirklich im tiefsten katholischen Allgäu in einem buddhistischen Kloster. Und die Katholiken fördern das aber total, weil die leben von Almosen. Und wenn man will, kann man sogar mit auf Almosengang gehen. Und das ist einfach sehr ungewöhnlich. Und die haben aber inzwischen so viel Respekt sich erworben, dass die sehr gut leben können, weil sie so viel Lebensmittel geschenkt bekommen von der katholischen Umgebung und den ganzen Bauern, dass man da eigentlich ziemlich gut essen kann. Aber sie haben überhaupt kein Geld, sondern alles wird praktisch gespendet. Und das ist natürlich eine ganz besondere Erfahrung. Die kriegt man sonst wahrscheinlich in Asien, aber in Deutschland eben schlecht. Das ist zum Beispiel so ein Highlight, was wir setzen.
Also, ich fasse das jetzt mal zusammen. Ihr macht sehr intensive, würde ich behaupten, aber sehr spezielle Reisen, die man jetzt nicht so von der Stange kaufen kann, sondern die kann man tatsächlich nur mit euch so machen. Felicitas, ist es so, dass du eine der vielleicht auch einzigen wirklichen Kennerinnen dieser Orte bist und auch durch deine Bücher so tief da eingetaucht bist, dass man sagen kann, das Wissen und die Inhalte, die auch auf den Reisen so stattfinden, dass das einmalig ist?
Ja, also was ich glaube ich in mir verbinde, sind die Kenntnisse über diese verschiedenen Religionen. Es gibt natürlich oft Reisen zu katholischen Klöstern, Reisen zu buddhistischen Klöstern gibt es glaube ich in Deutschland nicht. Und ich denke, das ist eine Besonderheit, dass wir eben diese Vielfältigkeit haben. Und ich sozusagen dadurch, dass ich auch immer wieder schreibe über diese Klöster oder jetzt auch gerade versuche, einen Film zu machen, habe ich natürlich ein sehr vertieftes Wissen. Und wir bieten eben neben den Individualreisen, die wir machen, auch Gruppenreisen an. Also das zum Beispiel wir haben jetzt eine Anfrage eines Architekturbüros, die gerne zu Klöstern reisen, die baulich gerade transformiert werden, weil sie eben viel zu viel Platz haben und immer weniger Ordensleute. Und dann konzipieren wir eine Reise zu solchen Klöstern, die eben ganz tolle Modelle anbieten, wie zum Beispiel klosternahes Wohnen. Also die haben wirklich ihre Nonnenzellen umgebaut. Da können Familien hinziehen, da können aber auch Senioren hinziehen, die wenig Geld haben. Und diese Art von Klöster wollen wir eben vermitteln.
Ja, mein Eindruck ist, dass das nicht einfach Reisen sind, die ich jetzt mache, weil ich gerade 3 Tage Urlaub habe, sondern dass das viel mehr ist und auch ja für, sag ich mal, eure Kunden oder Mitreisenden eine ganz andere Motivation ist, dabei zu sein. Wie würdet ihr das zusammenfassen, was ihr da eigentlich tut?
Es würde uns sehr freuen, wenn wir das schaffen, einfach auch mitzugeben, wie wichtig Offenheit ist, den verschiedensten Richtungen gegenüber, weil wir finden, dass gerade in der heutigen Zeit, in den politisch schwierigen Zeiten, vielleicht auch weltwirtschaftlich schwierigen Zeiten, uns das immer wieder fehlt, diese Offenheit und diese Bereitschaft, andere Lebensformen, Interpretationen von gelungenem Leben auch Raum zu geben. Und wenn wir das schaffen, wäre das wunderbar, weil das ist, diese Reisen zu machen, ist für mich, für uns einfach auch so eine Herzenssache, weil wir einfach sehen, wie viel möglich ist, wie viel dieses Miteinander schon bringt. Und wenn wir das so ein Stück mitgeben dürfen, das ist ein Riesengeschenk für uns.
Toll. Felicitas, willst du da noch was ergänzen?
Ja, also ich glaube auch, dass das Miteinander eine ganz große Rolle spielt bei diesen Reisen. Wir hatten das letzte Mal 2 80-Jährige, die beide gerade verwitwet waren. Und die haben dann an einem Abend eine Flasche Rotwein bis, glaube ich, 1 Uhr morgens geleert in dem Kloster oder in dem Hotel. Wir wohnen ja nicht wirklich im Kloster, sondern in Hotels. Und haben sich dann über Spiritualität unterhalten oder was ihnen im Leben wichtig ist, was ihnen Sinn gibt. Das muss ja gar nicht spirituell sein. Und das war ein katholisches Kloster und einer war katholisch, der andere war, glaube ich, evangelisch. Und das war ganz berührend zu sehen, wie die dann wirklich ins Gespräch gekommen sind. Und das ist eigentlich das, was wir machen wollen. Wir wollen so Aspekte setzen, einfach um sein eigenes Leben auch ein bisschen zu hinterfragen, neue Aspekte zu sehen, Sinn zu sehen, Perspektivwechsel zu bieten. Das ist eigentlich, was uns antreibt.
Und wenn ich da noch was ergänzen darf.
Klar.
Ich habe gestern, weil wir sind ja alle so ein bisschen am Hadern mit der ganzen Situation, und habe ich jemanden gefragt, der gerade Ethik studiert. Und gesagt, was sagst du denn dazu? Man stellt ja gerne die Frage, warum, ne? Warum wird das zugelassen? Und dann hat sie mir gesagt, ganz viele Philosophen, weiß jetzt nicht, ob ich es richtig wiedergebe, raten dazu, nicht nach dem Warum zu fragen, sondern immer zu sagen, und was kann ich tun? Und das wäre gut, wenn man da auch ein paar Antworten kriegt.
So ein bisschen die Frage von John F. Kennedy.
Stimmt.
Nicht, was kann mein Land für mich tun, sondern was kann ich für mein Land tun?
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die ich aus diesem Gespräch definitiv mitnehme, ein Denkanstoß, was kann ich tun? Kommen wir mal nochmal auf eure Gründung. Da habt ihr ja ganz viel auch getan. Und wie du es, Felicitas, vorhin schon gesagt hast, es mussten ein paar Jahre vergehen, bis ihr gegründet habt, beziehungsweise euch auch selbstständig unterwegs seid. Ich bin jetzt einfach mal so frei und hoffe, dass ich euch nicht zu nahe trete. Aber was hat euch bewogen? Man denkt ja immer, Gründer, das sind so junge Menschen nach dem Studium oder irgendwie so. So stellt man sich ja irgendwie die Start-up-Welt vor. Jetzt seid ihr eher so Richtung Ende eurer beruflichen Phase, würde man so sagen, wo sich die meisten darauf freuen, vielleicht mal ein bisschen ruhiger das Leben anzugehen. Und ihr geht jetzt gerade Vollgas. Was hat euch wirklich dazu bewogen, nochmal so, sage ich mal, intensiv ins Berufsleben einzusteigen?
Also ich glaube, bei mir hat es einfach so lange gebraucht, weil ich komme aus einem ganz klassischen Arbeiterhaushalt, ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Da war das einfach auch gar kein Thema. Das, wenn ich so rundherum höre, auch in meinem Freundeskreis, bei manchen war das anders. Die kriegen das in die Wiege gelegt. Und ich habe einfach so lange gebraucht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe das Rüstzeug, habe ich das Theoretische? Es wird doch wohl möglich sein, dass ich das auch umsetzen kann.
Ich komme aus so einem typischen, also A, Adel und dann aber B, Akademikerhaushalt. Mein Vater war Professor für Geschichte und ist zwar dann emeritiert worden, hat aber danach erst richtig angefangen und hat dann in München ein Lexikon-Verlag mitgegründet oder mitbetreut und hat mit 89 Jahren, haben wir alle mit ihm zusammen ein Buch geschrieben, weil er das eben dann auch nicht mehr so richtig konnte und dann haben wir alle mitgeschrieben. Und das war für mich einfach immer ein Vorbild, weil ich gedacht habe, ja, warum soll ich jetzt mit Rentenbeginn mit 67 aufhören? Also ich kannte nicht, dass man aufhört, glaube ich. Und ich glaube, es macht zu viel Spaß. Und ich denke mir, ich will wirklich was dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Und das ist ein Ansatz dazu, dass sie besser wird, hoffe ich.
Ja. Also ich höre ja immer mehr aktive, wie heißt das jetzt neu? Aktive Rente oder so ähnlich. Ja. Menschen, die in der Rente nochmal aktiv werden. Ich finde, ihr seid schon mal ein gutes Beispiel dafür. Und vielleicht ist dann der Kopf auch freier, weil man hat einfach schon so viel erreicht. Man hat einfach schon vieles hinter sich. Und ich sag auch immer, es schadet nicht, wenn man mit ein bisschen Erfahrung gründet. Und da würde ich jetzt mal denken, da habt ihr einiges davon.
Ja, und wir haben es uns auch auf die Fahne geschrieben, das zu tun, was wir gerne tun. Und wir ändern dann auch unsere Richtung so ein Stück oder unsere Pläne, wenn wir sehen, das ist jetzt nicht mehr das. Wir haben uns anders vorgestellt, das läuft nicht so. Und dann haben wir einfach auch die Freiheit zu sagen, nee, so sind wir nicht angetreten. Vor allen Dingen, wenn die Freude auf der Strecke bleibt. Also es ist nicht immer Rosinen.
Also wir haben auch schlaflose Nächte, aber wenn wir jetzt zum Beispiel merken, wir kommen mit einem Kloster überhaupt nicht weiter, ja, weil das immer nur blockiert oder alles nicht funktioniert, dann habe ich mich früher, als ich noch ohne Monika war, da habe ich mich so ein bisschen verbissen da drin, habe gesagt, nee, das wäre doch gelacht, wenn ich das jetzt nicht hinkriege. Und jetzt bin ich irgendwie milder geworden, merke ich im Laufe der Gründung oder merke auch, dass es halt Geduld braucht, ja. Und natürlich ist, wenn man im älteren Jahren gründet, dann denkt man, verdammt, so viel Zeit habe ich ja gar nicht, jetzt muss das sofort klappen. Und es klappt halt nicht sofort, ja. Sondern es ist halt mit Höhen und Tiefen verbunden. Manchmal denkt man auch finanziell, Mist, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt irgendwie über die Runden? Das kriegen andere natürlich einen Herzinfarkt aus meinem Freundeskreis. Und ich denke mir immer, ich habe aber ein viel interessanteres Leben.
Ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall nie zu spät und ihr seid dafür ein tolles Beispiel, dass man in jedem Alter noch seine Träume leben kann. Und es geht ja jetzt hier nicht nur darum, einen Traum zu leben, sondern für euch ist es auf jeden Fall auch ein Business-Gedanke und auch, ihr macht es nicht als Freizeitbeschäftigung.
Nee, also ich muss zum Beispiel auch einfach Geld verdienen. Das ist ganz einfach. Absolut. Weil ich jetzt sozusagen ja dann auch ausgeschieden bin aus diesem ganzen öffentlichen Dienst, was ja sehr bequem gewesen wäre, das weiterzuführen. Und ich komme ja auch aus hochprofessionellen Verhältnissen. Insofern ist es für mich klar, dass ich das jetzt hier nicht als Freizeitbeschäftigung mache. Manchmal ist es hart, aber mei. Also.
Ja, also ich glaube, auch in den Gesprächen, die wir zusammen haben, unterscheidet sich eure Situation sehr wenig von der eurer MitstreiterInnen in der Unternehmens- oder Unternehmerwelt. Viele gleiche Fragen, viele gleiche Probleme, aber vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr Gelassenheit als andere oder vielleicht auch die eine oder andere Idee aus eurer Erfahrung heraus. Bei Fanvisible ist es uns ja auch immer wichtig, unseren Zuhörern ein bisschen noch was mitzugeben. Und natürlich interessiert mich ganz besonders, ob ihr oder jeder von euch einzeln da einen Tipp hat, gerade für Frauen vielleicht, die in der zweiten Hälfte ihres Berufslebens sind, nennen wir das mal so, und sich wirklich fragen, weil da gibt es nämlich ganz viele, was mache ich denn da jetzt noch? in der Zeit, die ich mich auch beruflich noch verwirklichen will und in der ich beruflich auch noch überhaupt zur Verfügung stehe. Habt ihr da irgendwie einen Tipp aus eurer Erfahrung? Weil von euch gibt es nicht so viele, deshalb wäre es wirklich, glaube ich, sehr, sehr spannend zu hören, was ihr da vielleicht weitergeben würdet.
Also ich würde sagen, mit so viel Lebenserfahrung hat man ja vielleicht auch weniger Angst davor zu scheitern. Ja, also für mich oder ist für mich gibt es eigentlich kein Scheitern, sondern nur ein Erfahrungsmachen. Und ich glaube, das einfach zuzulassen, dass ja auch nicht alles, was man sich vorgestellt hat, sofort klappt, mit verbunden mit der Lebenserfahrung dann Kurskorrekturen zu machen, das halte ich für wichtig und halt auch nicht so stehen zu bleiben. Also ich erlebe einige, die dann in Frührente gehen und dann sich eigentlich ein Jahr lang fragen, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und das Problem haben wir, glaube ich, beide nicht, weil wir einfach A, familiär eingebunden sind, aber natürlich auch genau wissen, warum wir was tun und uns wird nicht langweilig. Ja. Und ich glaube, dieser Neugierde zu folgen, das würde ich als ein großes Privileg betrachten.
Es gibt ja diese tollen Kalendersprüche, dieses einfach machen könnte ja gut werden. Stimmt. Und wir hatten einfach ein gutes Leben. Wir sind auch eine Generation, der es mehrheitlich sehr gut ging. Und was sollen wir jetzt auf unseren Tod warten, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle 80 werden? Also ist mir 20 Jahre lang langweilig. Das möchte ich nicht.
Das hört auf jeden Fall hier unser Staat gerne, dass es aktive Menschen gibt, die sich nicht langweilen wollen im Alter und tatsächlich noch was bewerkstelligen wollen. Nicht nur aus diesem Grund. Ich finde ganz toll, was ihr macht. Manchmal hat man von außen einen ganz anderen Eindruck. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute mal ein bisschen mehr darüber und intensiver darüber sprechen konnten, was ihr eigentlich macht. Ich sehe da ganz viel mehr als eine Reise zu Klöstern, sondern es ist wirklich ein Dialog und das ist auch sehr besonders, was ihr da macht und sehr individuell gestaltet und das macht wirklich Lust, da mal mitzukommen und vielleicht auch noch da der Hinweis, es ist tatsächlich bei euch fahren alle Altersgruppen mit und ich glaube, das ist auch so ein Thema, da treffen nicht nur Welten aufeinander, sondern da kommen auch tatsächlich Reisende zusammen, die vielleicht sonst nie auf die Idee gekommen wären, zusammen zu verreisen. Das stelle ich mir wirklich sehr spannend vor.
Du bist herzlich eingeladen, Kerstin.
Auch mal die Gelegenheit dabei zu sein. Ja, wirklich. Ich habe schon mal mich in eurem Programm umgesehen. Es muss nur noch einen passenden Zeitpunkt finden. Genau.
Jederzeit bist du ganz herzlich willkommen.
Ja, danke, danke. Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke, für eure ehrlichen Einblicke. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute und weiterhin sehr viel Erfolg und dass noch viele mehr Leute Lust bekommen, das zu erleben, was ihr da auf die Beine stellt. Also ich glaube, dieses Gespräch hat vielen Lust darauf gemacht und natürlich könnt ihr Felicitas und Monika jederzeit ansprechen, wenn ihr Fragen dazu habt, mit ihnen in Kontakt treten oder auch gerne mit mir. Ich leite es auch gerne weiter. Und toll, einfach toll.
Danke. Danke für die Gelegenheit und danke für deine tollen Fragen. Also war auch für uns, für mich richtig eine große Freude.
Das freut mich sehr. Macht's gut, ihr beiden.
Danke. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder.